Ich weiß noch genau, wie das gegangen ist. Ich bin hier oft vorbeigefahren, immer mehr begeistert. Und dann mal nach dem Bürgermeister hier. Aber da kam ein Beamter, der kam raus und hat gesagt, wo kann ich Ihnen mit helfen? Da habe ich gesagt, ich hätte gerne den Bürgermeister gesprochen. Ich suche 100 Hektar für Gewächshäuser. Und dann ist er wohl nach dem Bürgermeister gegangen und hat gesagt, hier ist ein verrückter Holländer, der will Gewächshäuser bauen, aber der weiß nicht, was 100 Hektar ist.
Die Familie Köpers sind Unternehmer durch und durch. Schon als kleiner Junge musste Benny im elterlichen Gartenbaubetrieb anpacken, während seine Freunde sich zum Spielen verabredeten. So wundert man sich beim Gespräch mit Benny und seinem Sohn Bart nicht, dass sich ihr Unternehmen Emsflower seit der Eröffnung im Jahr 2006 zu Europas größter Gärtnerei von Topf- und Beetpflanzen entwickelt hat. Dabei sind die erfolgreichen Niederländer bodenständig geblieben, lieben ihren Job tagtäglich aufs Neue und nehmen mich mit auf eine kleine Zeitreise durch den Erlebnispark. Die Folge machen wir auf Deutsch, deswegen möchte ich zumindest den Übergang auf Niederländisch machen. Ich wünsche dir viel Plaisir mit dieser Episode. Hallo Benny, hallo Bart. Seit wann gibt es die Gärtnerei Emsflower und wo hat alles für die Familie Köpers angefangen?
Na, wir sind hier seit 2004. Sind wir hier angefangen mit Bauen. 2003 haben wir schon die Grundstücke hier gekauft. Aber angefangen ist es an der anderen Seite von der Grenze. Da ist mein Vater angefangen mit einer kleinen Gärtnerei. Ich bin da mit 18 Jahren eingestiegen. Ich war mit 18, 19 Jahren mal in Amerika. Da war alles viel größer und das wollte ich auch gerne. Und wir sind den Weg gegangen. Mein Vater hat oft gesagt, Benny, wir müssen nicht mehr, vielleicht müssen wir wohl weniger. Wenn wir weniger produzieren, dann steigen die Preise und dann haben wir es eigentlich viel einfacher. Aber ich denke, wenn wir den Weg gegangen wären, dann wäre es nicht gut gewesen.
Und wo auf der anderen Seite der Grenze war die Gärtnerei beheimatet?
Direkt hier über die Grenze in Dölötte.
Ach ja, das ist ja wirklich ums Eck.
An der anderen Seite von Bad Bentheim.
Ja, und was hat euch dazu bewogen, im Emsland Europas größte Gärtnerei aufzubauen? Und nicht eben in Dölötte.
Nee, in Dölötte gibt es keinen Platz. In Dölötte haben wir sehr viel Naturgebiet und sehr viel Tourismus. Und das passte da nicht. Wir haben es damals wohl versucht. Aber bis an 2004 hatten wir überall Betriebe. Nicht nur in Dölötte, aber auch in Erika, Klasinaveen, in der Nähe von Emmen. Da hatten wir derzeit 12 verschiedene Betriebe. Alles kleinere Betriebe. Da hatten wir ein Betrieb in Engeland, in Chichester. Und ein Betrieb in der Nähe von Berlin. Und ich bin hier oft vorbeigefahren, weil ich jede Woche mal in Berlin war. Und da fängt sie hier an, mit der Autobahn zu bauen. Da habe ich gedacht, oh, stell dir doch mal vor, dass du alle Betriebe zusammenbringen kannst. Ein Standort. Ja, und so ein Autobahnkreuz ist natürlich von der Logistik her perfekt.
Und damals war im Emsland ja auch noch jede Menge Platz hierzulande.
Das wäre jetzt nicht mehr gelungen. Wir haben dann direkt 100 Hektar Grundstück hier gekauft. Ich weiß noch genau, wie das gegangen ist. Ich bin hier oft vorbeigefahren, immer mehr begeistert. Und dann mal nach dem Bürgermeister hier. Aber da kam ein Beamter, der kam raus und hat gesagt, wo kann ich Ihnen mit helfen? Da habe ich gesagt, ich hätte gerne den Bürgermeister gesprochen. Ich suche 100 Hektar für Gewächshäuser. Und dann ist er wohl nach dem Bürgermeister gegangen und hat gesagt, hier ist ein verrückter Holländer, der will Gewächshäuser bauen, aber der weiß nicht, was 100 Hektar ist.
Ja. Und da hast du ihn eines Besseren belehrt.
Ja, genau.
Was heißt denn Europas größte Gärtnerei in Zahlen? Also was für eine überdachte Fläche ist hier? Wie viele Pflanzen, sagen wir mal, baggert ihr hier auch tatsächlich?
Ja,
heißt das so alles?
Wir sind jetzt noch mit einem Neubau zugange. Wieder fast 15 Hektar kommt dazu. So 15 Hektar ist 150.000 Quadratmeter. Und dann ist die Gesamtfläche hier unter Glas fast 80 Hektar, also 800.000 Quadratmeter. Da werden im Frühjahr hauptsächlich Beet- und Balkonpflanzen produziert. Im Sommer auch ein Teil, aber im Sommer haben wir auch einen Teil mit Tomaten.
Und was heißt das dann in Zahlen? Weil wir haben ganz zu Anfang, als wir mit der Tourismuswerbung für Emsflower angefangen haben, da hieß es immer, im Jahr werden hier 500 Millionen Pflanzen angebaut sozusagen.
Ja, das hängt damit zusammen, welche Produktform man hat. Wir haben 10-Pack. Das sind 10 Pflanzen in einer kleinen Schale. Da kann man ganz viel pro Quadratmeter kultivieren. Aber wir haben auch größere Töpfe, wo nur 10 Pflanzen auf Quadratmeter stehen. Aber wir sagen immer, wir produzieren zwischen 300 und 400 Millionen Pflanzen im Jahr.
Doch, ja, siehst du. Und eure Produktion, die erfolgt ja hauptsächlich auf Vertragsbasis. Das heißt, alles, was ihr quasi ins Gartenhaus, Häuschen setzt, das ist quasi schon verkauft.
Genau. Das sind riesen Mengen.
Ja.
So, wir verkaufen hauptsächlich an Discounter. Und ja, ungefähr ein Jahr vorher werden die Verträge gemacht. Aber das muss auch, weil ja, viele Kulturen, da braucht man schon 6-7 Monate. So eine Primel, die sind jetzt schon gesät und die gehen in März raus. So, man muss rechtzeitig was wissen und man muss planen können.
Auf jeden Fall.
Sonst geht's nicht.
In dem Zusammenhang die Frage, es steht ja Weihnachten vor der Tür und da hat ja jeder eigentlich immer auch seinen Weihnachtsstern zur Dekoration im Advent auf der Fensterbank stehen. Erklärt doch mal den Weg quasi vom Steckling bis zum Abtransport bei euch.
Ja, das kann ich. Die Stecklinge, die werden eigentlich alle in Afrika gemacht. Jetzt gerade bei den Weihnachtssternen haben wir keine eigene Produktion.
Ah.
Aber fast alle anderen Sachen, jetzt, wir machen fast 25 Millionen Chrysanthemen. So, das ist ja jetzt die Zeit. Die haben alle ihren Ursprung in Äthiopien. Wir haben da 10 Hektar an Gewächshäuser, auch noch ein Teil draußen, aber da stehen Erdbeeren für die Früchten. Die gehen nach Mittelosten hin, nach Saudi-Arabien, Katar, ja, überall da in der Gegend. Und, aber die Mutterpflanzen von die Chrysanthemum oder die Granien, die stehen in Äthiopien in Gewächshäuser. Die Stecklinge werden da geerntet, die gehen mit einem Flieger hier nach Europa und werden hier dann weiter verarbeitet, bewurzelt und weiter kultiviert. Und das ist auch der Weg mit den Weihnachtssternen. So, alle Weihnachtssternen, die man hier kauft, die waren allemal in Afrika.
Die haben vielen was voraus,
ja,
vielen
genau.
Käufern. Gibt es Trends bei Beet- und Balkonpflanzen? Weil ihr müsst ja auch mal schon vordenken.
Ja, da kann ich vielleicht das Wort besser an meinen Sohn geben.
Ja.
Weil er macht eigentlich das Gartencenter. Und das hat ja alles mit den Endverbrauchern zu tun.
Natürlich.
So, da weiß er alles von.
Dann mal los.
Ja, genau. Ja, wir verkaufen also nicht nur die Pflanzen aus der Gärtnerei in unser Gartencenter, aber wir kaufen auch von vielen anderen Gärtner dazu. Und ja, was sieht man an Trends? Es gibt viele fertige Mischungen, was immer mehr wird, dass da 3 verschiedene Farben in einem Topf sind. Ja, pflegeleichte Pflanzen. Ne? Es gibt natürlich immer mehr Trockenheit, mehr Sonne, da höhere Temperaturen. Also auch die Pflanzen, die das gut haben können, die sind immer mehr beliebt.
Das Gartencenter wurde jetzt vor wie vielen Jahren eröffnet? Das gibt es ja auch schon 10, 15 Jahre, oder nicht?
Also das Gartencenter, das hier jetzt steht, das ist in 2014 eröffnet. Davor haben wir schon so circa 5 Jahre ein kleineres Gartencenter gehabt. In die Gärtnerei haben wir ein beschränktes Sortiment geführt. Aber wir haben gesehen, da war viel Bedarf. Mein Vater hat auch immer schon größere Pläne gehabt für ein größeres Objekt hier. Und das haben wir dann eigentlich zusammen umgesetzt. Sind in 2013 angefangen mit dem Bau. Und im März 2014 oder April 2014 haben wir eröffnet. Und mittlerweile auch sehr breites Sortiment, was wir da führen. Wir verkaufen da Pflanzen. Das ist immer doch das Hauptmerkmal. Aber wir haben da auch Gartenmöbel, Grills, Whirlpools. Eigentlich alles, was man so im Garten sucht. Und jetzt in den Herbst-Winterzeit auch sehr viel für ins Haus. So, wir bauen eine riesige Weihnachtsausstellung am Moment. Es sind viele Quadratmeter, nicht nur mit Produkten, aber auch mit ganz viel Erlebnis. So, es wird auch als Ausflug genutzt, viel auch in Kombination mit unserem Erlebnispark. Und sicher die Emsflower by Night ist natürlich ein schönes Highlight für Emsflower, aber auch für unser Gartencenter.
Gerade weil es nur ein paar Schritte sind.
Richtig, es ist nur 300 Meter entfernt und Das einzigste Mangel ist oft der Zeit, um beides zu besuchen. Das klappt nicht immer, aber viele kommen dann auch mal dafür zurück.
Wenn man in euer riesiges Gartencenter ein paar Schritte entfernt von hier geht, was ist dann der beliebteste Artikel, beziehungsweise was darf auf keinen Fall fehlen oder ausgehen?
Blumenerde fällt mir als erstes ein, darf natürlich nie ausgehen. Das wird immer gebraucht, wenn man Pflanzen sucht. Aber es gibt natürlich ein paar Standardpflanzen, die man immer da haben muss, um so Lavendel geht oder um Hortensien geht. Das sind so die Standardpflanzen. Aber was wir als XXL-Kartencenter gerade suchen, sind oft auch mehr die besondere Sachen. Ne? Die Leute kommen von weiter weg und die suchen auch mal etwas, was die um der Ecke nicht unbedingt finden. So, wir sind immer auf der Suche nach neuen Trends, neue Produkte, vielleicht mal Raritäten. Sicher bei den Zimmerpflanzen haben wir die letzten Jahre immer viel neue Sachen mit reingenommen. Und da fahren die Leute auch gerne für.
Welche Pflanzen sind das?
Bei den Zimmerpflanzen sind die letzten Jahre die Monstera variegata war sehr beliebt. Die normale Monstera ist schon länger bekannt, ne? Grüne, mit grünen Blättern. Aber die variegata hat sehr viel Weißanteil mit drin, wächst dadurch nicht so einfach wie die grüne Variante, aber ist halt sehr beliebt.
Was ist denn euch wichtiger, das Sortiment, was ihr anbietet, oder das Erlebnis, das man hier vor Ort hat?
Also beides ist sehr wichtig, aber das Erlebnis kommt, glaube ich, auf erste Stelle. Das ist eigentlich, was mein Vater auch hier vorhin genannt hat, hier im Erlebnispark. Es macht einfach unheimlich viel Spaß, wenn die Leute hier genießen bei uns. Ne? Und das merkt man natürlich am besten durch schöne Erlebnisse zu schaffen, dass die mal was Besonderes sehen, was Besonderes erleben. Und ja, wenn ich jetzt an unsere Weihnachtsausstellung denke, da kommt ganz viel Schönes auf die Leute zu. Ne? Wir nennen es Magical Christmas dieses Jahr. Es gibt wirklich ganz viel magische Sachen.
Schön. Da freut man sich drauf.
Ich bin mir sicher, dass 50% von der Kundschaft im Gartencenter nicht gezielt irgendwo was sucht. Die Leute kommen für den Erlebnis und finden dann was Schönes. So muss man es eigentlich sehen.
Oder lassen sich hier im Erlebnispark inspirieren.
Das geht
auch. Dann gehen
sie
ein paar Schritte weiter rüber und dann geben sie das Geld aus.
Das geht auch.
Gerne, ne? Ja. Und wie lange braucht ihr, um in Anführungszeichen besondere Wünsche von euren Kunden zu erfüllen? Weil wenn jetzt der Discounter sagt, so im nächsten Sommer möchten wir gerne blaue Primeln verkaufen, dann müsst ihr ja dementsprechend auch planen und zusehen, dass ihr diese Sorten auch zur Verfügung stellen könnt.
Naja, blaue Primeln gibt es schon.
Ja, jetzt nur ein Beispiel.
So, das ist nicht so schwierig.
Ja,
aber wenn der Kunde was ganz Besonderes will, eine Farbe, die es noch nicht gibt, ja, dann wird es ganz schwierig. Das ist oft ein Veredelungstrajekt, vielleicht wohl von 15 Jahren.
15?
Ja, genau. Wenn man wirklich was Neues möchte. Aber was Neues, eine andere Farbe, ist auch nicht immer besser. So eine Lobelie, die kennen Sie, denke ich.
Ja.
Die war immer blau, aber mittlerweile gibt es da auch weiß oder rosa. Aber die meisten werden noch als blaue verkauft. Das geht am besten. Bei den Endverbraucher im Kopf ist das noch immer, ja, die gehört blau zu sein.
Wie beim Weihnachtsstern, der sollte eigentlich auch klassisch rot sein.
Genau.
Er könnte auch pink sein, aber man
die gibt es. Pink und weiß gibt es.
Ja.
Ja, aber es ist nur eine kleine Menge.
Ich war mal mit einer Journalistengruppe bei euch im Betrieb und bei der Führung durch die Produktionshalle sind wir vorbeigekommen an einer Rüttelmaschine, die dann auch quasi diese Stecklinge, das waren glaube ich sogar Chrysanthemen, und dann wummerten die quasi über diese Rüttelplatte, fielen dann auf so ein besonderes Brettchen und wurden dann quasi eingetopft. Wer steckt bei euch dahinter, sich diese ganzen Geschichten einfallen zu lassen? Weil so eine Robotermaschine, sag ich mal, die gibt es ja auch nicht im Laden um die Ecke zu kaufen.
Nee. Es gibt natürlich spezielle Betriebe, die da drauf ausgerichtet sind. Aber mein Sohn Tom, das ist der Älteste, der macht eigentlich den Produktionsbetrieb. Und ja, das ist ein...
das ist ein Tüftler bei euch.
Das ist der Tüftler, aber ja, das ist unglaublich, was er machen kann. Auch die ganze Automatisierung hier, auch was programma und so angeht, das, ja, das kommt alles aus seiner Hand oder aus seinem Kopf. Und ja, ich staune immer wieder, wie er das macht.
Viele Abläufe sind ja bei euch automatisiert, aber so ganz ohne den Menschen geht es nicht. Bei dieser Fläche hier, die abzuwickeln ist, wie viele Menschen arbeiten hier in Emsbüren?
Durchschnittlich haben wir 450 Mitarbeiter. In der Saison geht das hoch bis ungefähr 600. Aber durchschnittlich, wenn man das umrechnet auf Vollzeit-Mitarbeiter, sind es 450. So, da ist schon eine Menge. Aber ein Großteil kommt auch aus dem Ausland. Seit dem Krieg in der Ukraine haben wir sehr viele Ukrainer, sehr viele Mädels. Es ist auch viel Handarbeit und feine Arbeit. So, die Mädels machen das besser als die Jungs.
Ja, so. So, dazu sage ich jetzt nicht.
nee, okay. Aber ja, wir haben ja eine, vor 4 Jahren ist es, glaube ich, schon wieder her, warte. Hotel gebaut und ja, die Leute haben hier wunderschöne Unterkünfte. Wo wir das Hotel noch nicht hatten, haben wir die Leute viel untergebracht, alte Bauernhöfe umgebaut. Oder ja, einen Platz noch in Holland haben wir gepachtet mit Caravans oder Ferienhäuschen. Aber das ist immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück mit dem Bus. Und seit wir hier das 100% vernünftig haben, haben wir auch keine Probleme mehr, um Leute zu kriegen.
Und das sind kurze Wege für die Mitarbeiter?
Die, sowohl, wenn sie morgens aus dem Bett fallen, genau, sind sie auf der Arbeit.
Ja. Und auch schnell wieder am Feierabend. Genau. Welchen Stellenwert hat bei diesem rekordverdächtigen Volumen, was ihr an den Tag legt, bei der Produktion die Nachhaltigkeit? Und was unternehmt ihr alles in dem Bereich?
Ja, eigentlich sehr viel. Ich darf da eigentlich wohl sagen, dass wir da sehr weit sind. Wenn Sie da auf die Wand gucken, da sehen Sie Angela Merkel noch. Das ist, denke ich, 14 oder 15 Jahre zurück, dass sie hier war. Mhm. Sie hat unser erstes Naturholzheizkraftwerk eröffnet. Wir haben jetzt ein zweites Naturholzheizkraftwerk gebaut für 3 Jahre zurück, ein viel größeres. Und wo wir vor, sag mal, 4, 5 Jahre zurück noch 6, 7, 8 Millionen Kubik Gas verheizt haben, verbrauchen wir gar keine fossile Brennstoffe im Moment mehr. Wir machen von das Naturholz in das Kraftwerk machen wir grüne Strom. Das Produkt, was reingeht, ist auch grün. Das sind viel geschredderte Wurzel oder Holzreste aus der Natur, wo man sonst nichts mehr mit anfangen kann, die man sonst vielleicht kompostieren muss. Aber die werden verbrennt. Und in die Kessel wird Dampf erzeugt, geht über eine Turbine und wir machen mittlerweile so viel Strom, wir haben auch viel Photovoltaik liegen, wir machen mittlerweile so viel Strom, dass wir nach unserem eigenen Verbrauch noch für 10.000 Haushalte an Überschuss haben. So, das größte Teil an Strom, was wir hier produzieren, geht in das Netz und wird als Grünstrom verkauft. Und die Wärme, die in das Prozess entsteht, die nutzen wir, um unsere Gewächshäuser zu heizen, um die Kulturen, sag mal, gut hinzukriegen. Die Anlage läuft eigentlich, die zweite Anlage, die große, die läuft das ganze Jahr durch. Da denken Sie vielleicht, das sind Gewächshäuser, da ist es doch immer warm. Wo geht die Wärme dann hin im Sommer? Aber wir bauen im Sommer hier viel Tomaten an. Auf 15 Hektar bauen wir hier Tomaten an. Und ja, die brauchen sehr viel Wärme, vor allem nachts.
Konstant vor allen Dingen auch.
Ja, ja, ab 3, 4 Uhr, nee, die gehen abends zurück in Temperatur.
Ah, okay.
Und damit der Geschmack kommt. Und dann morgens ab 3 Uhr, dann wird richtig geheizt, weil die Tomate, die Frucht, die muss eher auf Temperatur sein als die Lufttemperatur in das Gewächshaus. Sonst fängt die an, Kondens zu formen. Wenn Sie, sag mal, eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank holen oder was anderes und sie holen die raus, dann ist es in 10 Sekunden ist die ganze Flasche nass von außen. Und das passiert auch bei die Tomate. Wenn die morgens nicht auf Temperatur ist und die Sonne heizt das Gewächshaus auf und die Tomate, die Frucht ist noch kalt, dann kriegt man Kondens an die Frucht und dann fängt an zu verkammeln.
Und was für einen Grund hat es, dass hier quasi tatsächlich in der Nacht es dunkel ist? Also ich kenne es aus meinem Heimatdorf, da gibt es einen Gartenbaubetrieb, eine Gärtnerei. Und wenn man so in den Wintermonaten dann wieder nach Hause gefahren ist, dann war quasi das ganze Dorf hell erleuchtet. Ja. Wenn man jetzt hier vorbeifährt über die 31 und hier vorbeihuscht und den Blick quasi Richtung Emsflower wirft, dann ist es hier verhältnismäßig dunkel.
Na, wir,
also dürfen wir haben, die Pflanzen den ganz normalen Tagesrhythmus mitmachen? Oder,
ja, viele Pflanzen ja, weil wir viele Saisonsprodukte anbauen. So, wir kennen eigentlich ein bisschen, wir kultivieren mit der Natur mit. Und ja, alle Pflanzen brauchen das Zusatzlicht nicht. Wir haben auch junge Stecklinge, wo wir das wohl haben. Aber wir haben in die Gewächshäuser Schirme, gegen die Sonne, so wir können ja eigentlich die Sonne dann eigentlich ein bisschen wegmachen. Und wir haben noch ein zweites Schirm, das ist ein dunkles Schirm, das nennen wir auch das Energieschirm. Wenn das nachts zu ist, dann sparen wir 80% an Energie. So, wir haben ein doppeltes Schirm. Und das Schirm, was dunkel ist, ja, das dunkelt alles ab, auch wenn wir da drunter beleuchten. Und das ist auch gefordert durch die Naturschützer, weil ja, sonst die Vögel und so, die kommen dann in ein falsches Rhythmus und die kommen durcheinander.
Genau. Auf jeden Fall. Und wie sieht das aus mit dem Wassermanagement hier in der Gärtnerei? Weil
das sieht
ohne Wasser geht es ja nicht.
Ohne Wasser geht es nicht. Aber hier fällt immer noch mehr Wasser, als wir brauchen pro Quadratmeter. So, im Jahr fällt hier ungefähr 750 Liter pro Quadratmeter oder 750 Millimeter und wir brauchen ungefähr 600. Wir haben riesen Becken hier, wir haben bis 300.000 Kubik an Speichermöglichkeiten. So fast ein Jahr Vorrat haben wir hier an Wasser. Und alles, was auf die Dächer fällt, das sammeln wir und mit das Regenwasser ja, werden die Pflanzen gegossen.
Ein Kreislauf im wahrsten Sinne des Wortes.
Genau.
Wunderbar. Im Jahr 2006, du hast es vorhin erwähnt, wurde der Erlebnispark feierlich eröffnet.
Ja.
Was können die Besucher, abgesehen jetzt von der Produktionsbesichtigung, hier so erleben?
Na, die Produktionsbesichtigung ist natürlich auch ein wichtiger Teil.
Natürlich.
Dass man das mal sieht, dass man sieht, wie Beetpflanzen kultiviert werden und wie Tomaten oder Paprika angebaut werden. Aber das ist eigentlich ein bisschen, das Park ist entstanden, das war gar nicht geplant, aber das ist schon schnell entstanden, weil wir, wo wir hier angefangen sind mit Bauen, da hatten wir schon nach 3-4 Monaten die ersten Besucher. Erst Leute hier aus der Gegend von Kegelverein oder Karnevalsverein. Oder dürfen wir mal reingucken und interessant, was hier macht. Und nach einem Jahr hatten wir 100 Besucher am Tag. Und war das Management war nur am Leute am Rumführen. So, da haben wir gesagt, da müssen wir direkt mit stoppen oder wir müssen da etwas für machen. Und das letzte haben wir gemacht, weil wir gesehen haben, dass der Bedarf da ist. Und wir haben auch gesagt, wenn wir es machen, dann muss es auch jahrrund schön sein. Dann muss es jahrrund was zu sehen sein. Nicht nur im Frühjahr, wenn die Stiefmütterchen alle blühen, aber jahrrund. Und es muss für jung und alt was geben. Und darum haben wir hier auch ja, einen schönen Schmetterlingsgarten gemacht, einen Kakteengarten, ein Tropenhaus, viele Spielmöglichkeiten für die Kinder. Und ja, wirklich für jung und alt gibt es hier was.
Übrigens, im Erlebnispark wird jeden Sonntag ein köstliches Frühstücksbuffet inklusive Eintritt angeboten. Kinder im Alter zwischen 3 und 11 Jahren können dort in der Woche, außer sonntags, ihren Geburtstag feiern. Und selbstverständlich sind für Gruppen erlebnisreiche Führungen buchbar. Ich dachte, das solltest du doch schnell wissen und jetzt zurück zur Folge. Und man kann dann durchaus behaupten, dass der Erlebnispark mittlerweile für Einheimische und Gäste zu den Attraktionen in der Region gehört. Also das ist quasi dieselbe Stufe wie das Ferienzentrum Schloss Dankern oder auch das Besucherzentrum der Meierwerft. Wie viele Besucher im Jahr habt ihr denn? Und was lasst ihr euch jetzt noch für die großen und die kleinen Besucher einfallen?
Wir hatten das letztes Jahr hatten wir fast 300.000 Besucher. So, die Zahlen die sind 100% in Ordnung.
Wir sind zufrieden, ja?
Ja, wir sind damit zufrieden. Ja, die ersten 15 Jahre hat es auch nur Geld gekostet. Das dauert ein bisschen, bevor man die Zahlen hat. Aber wir fanden das im Anfang auch gar nicht wichtig. Wir haben gesagt, wir haben keine Arbeit. Wir als Management, wir können unsere Sachen selber wieder machen. Wir haben den Verkehrsverein, hat das hier im Anfang alles organisiert. Und wir haben gesagt, ja gut, wenn das dann jedes Jahr ein bisschen Geld kostet, dann lass es sein. Wir haben die Ärger mit den Endverbrauchern hier nicht mehr. Und aber jetzt ist das doch wirklich anders und ist es interessant für jung und alt. Und wir lassen uns jedes Mal was Neues einfallen. Neue Spielgeräte, jedes Mal wird was verändert. Auch mit den Tieren, wir haben von Papageien bis Krokodilen und Affen und von alles gibt es hier. Und wirklich ganz toll.
Und was steckt hinter Emsflower by Night? Kannst du das noch erklären?
Das ist irgendwann mal auch für 15 Jahre zurück angefangen. Das war dann ein Highlight so in die Christmaszeit. Aber ich weiß gar nicht, meine Tochter sitzt hier auch am Tisch, hat noch nichts gesagt, aber vielleicht kommt es noch. Aber sie macht eigentlich die ganze Organisation von dem Erlebnispark und die Werbung und so und neue Aktivitäten. Und, aber ich weiß nicht, ob wir das dieses Jahr noch machen, José. In November gibt es wieder Emsflower by Night. Früher waren das alles tausenden von Kerzen. Dass man wirklich auch in die Weihnachtsstimmung kommt. Aber heutzutage ist das alles Kerzen auf einer Batterie. Nur den Geruch fehlt natürlich von die Kerzen, aber für den Rest ist das ähnlich.
Ist gesorgt.
Aber das darf heutzutage nicht mehr, weil wegen Brandgefahr. Und, ist genauso gemütlich als mit echten Kerzen.
An dieser Stelle möchte ich kurz Danke sagen, dass du bis hier dabei geblieben bist. Höre doch auch gerne in unsere weiteren spannenden Folgen rein. Wenn du magst, folge doch auch gerne diesem Podcast und lass uns eine gute Bewertung da. Das hilft am Ende auch unseren Podcast-Gästen. Also nochmal herzlichen Dank und weiterhin viel Spaß beim Hören.
Hat denn der alteingesessene Gärtner, hat er eine Lieblingsblume?
Nee.
Gar nicht?
Nee. Ich bin jedenfalls zwischen die Pflanzen aufgewachsen und wir müssen zu Hause anpacken, da musste immer gearbeitet werden. Ich brauchte mittwochsmittags hatten wir frei von der Grundschule. Ich brauchte keine Freunde mitzubringen, weil die werden auch direkt an der Arbeit gesetzt. So, das war ganz andere Zeiten, aber ich bin, denke ich, mehr Unternehmer als als wirklich den Gärtner.
Ja, und dann frage ich andersrum. Gibt es denn irgendwie eine Lieblingsecke hier im Erlebnispark? Du sagst, wenn ich mal eine ruhige Minute habe und raus aus dem Glashaus bin, wo bist du dann am liebsten?
Na, ganz ehrlich, ich finde die Produktion ganz schön. Aber wirklich, der Erlebnispark finde ich eigentlich insgesamt das Schönste. Und das finde ich schön, weil ich da immer Leute sehe, die genießen. Jung oder alt, die genießen alle. Und das macht mir Spaß.
Prima. Abgesehen von den bestehenden Klischees zwischen Niederländern und Deutschen, was hält der Dänekamper oder der De Lutter denn von den Emsländern?
Oh, das ist schwierig zu sagen. wir sind eigentlich wohl ein bisschen ähnlich, denke ich.
Und so vom Charakter her meinst du?
Vom Charakter. Und ja, die Grenze ist natürlich Jahre weg gewesen. Jetzt ist die einigermaßen wieder da, wegen die Kontrollen. Das finden die Holländer nicht so gut, wir auch nicht, weil wir denken, dass es ganz wenig bringt. Es sind nur ein paar Punkte. Ich meine, ja, wenn ein Stau steht von einem Kilometer, dann gehe ich über die alte Grenze und dann machen alle. So, wenn ich was zu verbergen habe, nehme ich ja auch nicht den Hauptweg. So, ich denke nicht, dass das viel bringt. Aber ich denke, Deutsch oder Holländisch. Wir sind die letzten 30 Jahre, denke ich, mehr Europäer geworden.
Und wir sind freundschaftlich verbunden.
Genau, genau.
In diesem Sinne, vielen Dank für das Gespräch.
Danke.
Auf der Internetseite www.emsflower.de findest du alle Informationen für die Planung deines Besuches im Erlebnispark. Und denk daran, nur 100 Meter entfernt wartet das große Sortiment der Gartenwelt im Spüren auf dich und deine Geldbörse. Mach's gut und viel Spaß beim Erleben oder Shoppen.